rufen, wenn sie in den Gottesdienst geht. Vielen Dank, Regina, das war echt schön für die Geschichte. Wir sind im Hebräerbrief im Kapitel 4 heute Morgen. Ich möchte zu Beginn zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Und das beginnt schon hier und jetzt, Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und bist du dir sicher, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst? Und die zweite Frage ist, wenn Gott dich fragen würde, warum soll ich dich zu mir lassen? Was würdest du ihm antworten? Überleg mal kurz, notiere dir vielleicht deine Antwort. Wir werden dann später noch darauf zurückkommen. Der Hebräerbrief ist ein Brief von einem hebräischen Nachfolger von Jesus an andere hebräische Nachfolger von Jesus, die verfolgt worden sind, mit dem Ziel, sie dazu bringen, keine Hebräer mehr zu sein. Also nicht zu dem alttestamentlichen System zurückzukehren. Denn er sagt uns, Jesus und das, was er uns gebracht hat, der neue Bund, ist so viel besser und so viel größer. Er hat uns gezeigt, Jesus ist die beste, die perfekte, die letzte, die klarste Offenbarung Gottes. Jesus ist größer als alle Propheten. Und er hat uns gezeigt, Jesus ist größer als die Engel. Und er hat uns gezeigt, Jesus ist größer als Mose und das Alte Testament. Jesus ist auch besser als der Sabbat, als der Ruhetag im Alten Testament. Im letzten Kapitel, letzte Woche, haben wir dieses Thema begonnen, das Thema Ruhe und Frieden. Und da wollen wir heute weiterlesen und weiterdenken. Der Gedanke wird weiter fortgeführt hier im Kapitel 4. Sehnt sich irgendjemand hier nach Frieden und nach Ruhe? Ja, wir leben in einer sehr friedlosen Welt, in einer sehr ruhelosen Welt. Wir haben es in den Nachrichten jeden Tag. Krieg und Tod. Die Gewaltkriminalität in Deutschland im ersten Halbjahr dieses Jahres hat im Vergleich zum letzten Jahr um 17% zugenommen. Ich habe gelesen, 30% der Deutschen fürchten sich davor, ein Opfer einer Gewalttat zu werden. Jeder fünfte deutsche Arbeitnehmer gibt an, mit Burnout-Symptomen zu kämpfen. 15% aller Deutschen haben Angststörungen. 77% machen sich Sorgen über die derzeitige wirtschaftliche Lage. 79% machen sich Sorgen um die Zukunft, zukünftige wirtschaftliche Lage. 63% befürchten, sie könnten in einen Krieg, also Deutschland könnte in einen Krieg hineingezogen werden. Und 70% der unter 30-Jährigen haben Angst vor dem Tod. Ist kein sehr friedliches Bild, was die Statistik uns zeichnet. Gibt es einen Weg zu Frieden? Gibt es einen Weg zur Ruhe? Ja, den gibt es. Der Weg ist eine Person. Jesus. Jesus hat gesagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid. Also es ist ein Wort, Mühe in der Seele, die ihr mühselig seid und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. In Johannes 16, Vers 33, hat Jesus gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, ich bin der Weg zu Gott, ich bin die Wahrheit über Gott und ich bin das Leben mit Gott. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus ist der einzige Weg zu Frieden mit unserem Schöpfer. In Epheser 2, Vers 14 heißt es, er ist unser Friede. Der Friede mit Gott, der Friede mit meinen Mitmenschen, die auch Jesus nachfolgen wollen. Das Musiker-Ehepaar Oti und Lee sind Freunde von mir, die haben so ein Lied, in dem sie einen Menschen beschreiben, der so ziemlich alles ausprobiert hat in seinem Leben. Und der Refrain heißt von diesem Lied, doch das Schönste ist, wenn man im Frieden lebt. Das Schönste ist, wenn man im Frieden leben kann. Doch heute fragt man, was ist Frieden schon? Frieden ist eine Person. Jesus. Und ich habe das erfahren, wovon dieses Lied singt. Ich war ein junger Kerl, der wenig Frieden hatte, der ständig Stress hatte, ständig Zornausbrüche meiner Familie das Leben ziemlich schwer gemacht hat. Und ich war so ein junger Mann, der eigentlich alles hatte, was die Welt anzubieten hat. Eine liebe, heile Familie. Materiell ging es uns ganz gut. Ich war in der Schule erfolgreich, hatte eine liebe, schöne Freundin damals. Also alles, wo man denkt, okay, wenn ich das hätte, dann ist das Leben doch in Ordnung. Aber trotzdem war ich immer unzufrieden in meinem Herzen. Und hatte wenig Frieden mit meinen Mitmenschen. Und als ich Jesus in mein Leben eingeladen habe, habe ich Frieden gefunden mit Gott. Und dadurch auch mehr Frieden mit meinen Mitmenschen. Nicht perfekt. Aber wenn ich meinen Frust, wenn ich meine Sorgen zu Jesus bringe, dann schenkt er Frieden. Religionen, Gesetzlichkeit können uns keinen Frieden anbieten. Die bieten uns das Hamsterrad, aus dem du nie ausbrechen kannst. Die sagen dir, okay, wenn du zu Gott kommen willst, wenn du versöhnt sein willst mit Gott, dann musst du lange beten, so und so viele Seiten in der Bibel lesen, dann musst du in die Kirche gehen, dann musst du eine Wallfahrt machen, dann musst du dich fünfmal am Tag Richtung Mekka verneigen, da musst du lange meditieren und Om, oder du musst immer und immer wieder geboren werden, bis du es endlich irgendwie richtig hinkriegst. Du bist in einem Hamsterrad, aus dem du nie ausbrechen kannst. Das ist, was Religion und Gesetzlichkeit bringt. In der alttestamentlichen Religion waren es Opfer, die ein Bild sind, eigentlich auf Jesus hin, um die Menschen auf Jesus vorzubereiten, das Lamm Gottes. Und dann die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die haben viele, viele kleine gesetzliche Regeln dem hinzugefügt. Die haben gesagt, okay, wenn du Gott gefallen willst, dann darfst du am Sabbat, am Schabbattag nur so und so viele Schritte gehen. Und du darfst nicht heilen. Und du darfst kein Feuer machen. Deswegen haben die in Israel heute noch den Schabbataufzug. Also am Samstag bleibt der Aufzug automatisch im Hotel in jedem Stockwerk stehen, weil es könnte passieren, wenn du den Knopf drückst, dass da irgendwie ein Stromkreis geschlossen wird und ein Funke entsteht und dann hast du diese dumme kleine Regel, die die Menschen gemacht haben, dass du kein Feuer machen darfst, gebrochen. Und die haben ganze Bücher mit diesen Regeln und Gesetzesvorschriften gefüllt. Der Talmud ist das heute. Und manche christlichen Religionen, unter Anführungszeichen, sage ich mal christlich, tun dasselbe. erstellen Kataloge von Regeln, wie oft und wie lange du beten musst, wie viele Seiten du in der Bibel lesen musst jeden Tag, wie oft du in den Gottesdienst gehen musst, dass du auf eine Wallfahrt gehen musst. Manche haben sehr konkrete Kleidungsvorschriften bis hin zur Länge des Rocks und zur Länge deiner Haare. Und du darfst nicht rauchen und du darfst nicht tanzen und du darfst nicht lachen im Gottesdienst und keinen Schmuck tragen und so weiter und so fort. Und sie machen die Beziehung mit Gott, sie machen deine Geistlichkeit und Gottes Segen am Halten von diesen vielen kleinen Regeln fest. Sie halten die Menschen gefangen in diesem Hamsterrad. Und alles hängt von deiner Leistung ab, von deiner Performance. Und das ist stressig. Und ich mag das, wenn ich das Evangelium aufschlage und die Berichte von Jesus lese. Jesus hat diese ganzen Regeln nicht gehalten, die die Menschen aufgestellt haben. Er hat geheilt am Sabbat, Jünger haben irgendwie Getreide abgerubbelt und gegessen am Sabbat, das war auch verboten, weil ernten durfte man ja auch nicht. Er hat sich nicht dran gehalten. Und er hat diese gesetzlichen Menschen, diese Pharisäer und Schriftgelehrten zurechtgewiesen. Er hat gesagt, ihr ladet den Menschen Lasten auf, die ihr selbst nicht halten könnt. Und deshalb ist Religiosität und Gesetzlichkeit ultimativ frustrierend. Es führt nicht zu Frieden. Es führt nicht zur Sicherheit. Weil der Punkt ist, die Wahrheit ist, du bist nie gut genug. Irgendwann wirst du es nicht schaffen, diese vielen kleinen Regeln zu halten. Du bist nie gut genug. Schon gar nicht für Gottes Maßstab. Jesus hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Probier das einmal, 5 Minuten lang. Du bist nicht gut genug. Und deswegen ist eine Beziehung auf Grundlage von Gesetzlichkeit zu führen mit Gott total frustrierend, super stressig. Aber die gute Nachricht ist, Jesus ist das Ende von aller Religiosität, Jesus ist das Ende von aller Gesetzlichkeit. Er ist das Ende von allem Leistungsdenken und Leistungsgerechtigkeit, von aller Selbstgerechtigkeit. Seine gute Nachricht ist, Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist und der für uns ein perfektes, sündenloses Leben gelebt hat, das wir nicht leben können. Und dann hat er am Kreuz deine Schuld und meine Schuld, alles, was wir versemmelt haben, auf sich genommen und er hat unsere Schulden bezahlt und aus der Welt geschafft. Und er ist auferstanden und er lebt und er bietet uns ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott als Geschenk an. Einen Austausch, meine Schuld gegen sein perfektes, sündenloses Leben, das auf mein Lebenskonto sozusagen überwiesen wird, im Austausch gegen meine Schuld. Und wenn ich das annehme im Glauben, dann nimmt Gott mich an wegen Jesus. Nicht wegen mir, nicht wegen dem, was ich tue oder was ich getan habe oder was ich nicht getan habe, sondern wegen dem, was Jesus für mich getan hat, allein. Jesus bietet uns ein Leben mit Gott an, nicht auf der Grundlage von meiner Leistung, sondern auf der Grundlage von seiner Leistung. Und auf unserer Seite einfach von Glauben. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was Glauben bedeutet. Glauben bedeutet sich anvertrauen. Denkt an das Bild von dem Rettungsring, der uns zugeworfen wird, während wir absaufen im Meer. Es ist ein Anvertrauen, ein Ergreifen mich, ergreife den Ring, ich vertraue mich ihn an. Und jeder Mensch kann es tun, jeder Mensch kann sich Jesus anvertrauen, wenn er nur will. Und das rückt das ewige Leben mit Gott in unsere Reichweite, oder? Weil alles, was wir tun müssen, ist zugreifen. Okay, denk nochmal zurück an die ersten 2 Fragen, die ich dir gestellt habe. Wirst du diese Fragen beantwortet? Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast in Gemeinschaft mit Gott? Und wie hast du diese zweite Frage beantwortet, wenn Gott dich fragen würde, warum soll ich dich zu mir lassen? Was hast du aufgeschrieben? Was hast du geantwortet? Und jetzt vergleich das mal. Ist es Jesus allein? Hast du gesagt, weil ich Jesus ergriffen habe, weil ich mich ihm anvertraut habe? Oder hängt es noch von dir ab? So habe ich früher gedacht. Naja, ich gehe in die Kirche und ich habe niemanden umgebracht und ich bin ja ein ganz guter Mensch, oder im Vergleich zumindest zu meinen Schulkollegen. Also irgendwie wird Gott mich schon annehmen. Hey, wenn das dein Denken ist, bist du voll auf dem Holzweg. Jesus allein. Die Frage ist, bist du schon umgekehrt von deiner Selbstgerechtigkeit und davon dein eigener Herr sein zu wollen, zu Jesus? Hast du dich Jesus persönlich anvertraut? Hast du dich ihm persönlich hingegeben? Schau, das Halten von irgendwelchen Lehrsätzen oder Regeln oder das Fürwahrhalten von irgendwelchen Lehrsätzen wird dich nicht retten. Zu sagen, ich glaube, dass es Rettungsringe gibt, wird dich nicht retten. Auch ein Gottesdienstbesuch wird dich nicht retten. Calvary Chapel kann dich nicht retten. Äußere Rituale können dich nicht retten. Der Einzige, der dich retten kann, ist Jesus. Er ist der Rettungsring, den Gott dir zugeworfen hat. Also zu sagen, ja, ich glaube, dass Rettungsringe retten, langt nicht. Anderen dabei zuschauen, wie sie den Rettungsring ergreifen, wird dich auch nicht retten. Du musst das selber persönlich tun. Du musst Jesus für dich ergreifen. Eltern können das auch nicht für ihre Kinder tun. Es passiert auch nicht automatisch, weil du in die Kirche gehst oder so. Du wirst auch nicht so ein Auto, weil du in der Garage gehst. Das sind äußere Dinge. Das verändert dich nicht. Es ist deine persönliche Entscheidung. Nur du kannst es für dich tun. Hast du das schon getan? Wir nennen das Bekehrung oder Jesus mein Leben geben oder Jesus in mein Leben einladen als Retter und als Herr. Wie immer du es nennen willst, egal wie du es nennst. Aber du setzt dein Vertrauen von dir selbst weg, auf deine Selbstgerechtigkeit, auf deine Leistung, auf Jesus allein. Und du gibst ihm die Leitung deines Lebens ab. Du entscheidest dich, ihm nachzufolgen. Hast du das schon getan? Es ist ein einfaches Gebet. Ich meine, hat eine große Konsequenz, aber es ist nicht schwierig. Das Geschenk liegt auf dem Tisch. Du musst das nur annehmen. Einfaches Gebet, indem du ihm das sagst, Jesus, ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast am Kreuz. Und ich möchte das für mich annehmen. Ich bekenne dir meine Schuld. Und ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Sei du mein Retter, sei du mein Chef, sei du mein Herr. Ich möchte mein Vertrauen von mir wegsetzen auf dich. Komm, Jesus, und rette du mich. Ich ergreife dich im Vertrauen. Mehr ist es nicht. Wenn du das ehrlich betest, dann findet diese Überweisung statt. Deine Schuld auf ihn, sein perfektes Leben, wird dir zugerechnet. Das, was sich von Gott trennt, ist weg. Du kannst Gemeinschaft und Frieden mit Gott erleben. Und das wird dein Leben verändern. Also hast du das getan? Hast du dich persönlich bekehrt? Hast du dich persönlich Jesus anvertraut? Und wenn du es noch nicht getan hast, heute ist der Tag, schieb's nicht auf. Das schreibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs, oder? Immer wieder in diesen Kapiteln. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Heute. Und hey, wenn du es mit jemandem gemeinsam machen möchtest, vor Zeugen sozusagen, komm gerne auf irgendjemanden von uns zu und mach es fest. Wir beten gern mit dir gemeinsam. Aber schieb's nicht auf. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Deine Errettung beruht auf zwei historischen Ereignissen. Das eine ist dass Jesus für dich ein perfektes Leben gelebt hat und am Kreuz für dich gestorben ist. Und das Zweite ist, dass du es annimmst. Der Tag, an dem du die Entscheidung triffst, es für dich persönlich anzunehmen. Und beides ist notwendig. Es ist wie beim Kaffee, so ein löslicher Kaffee wird erst zu Kaffee, wenn du Wasser drauf gießt. Das muss ich mischen, das Kaffeepulver und das Wasser. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber das, was Jesus für uns getan hat, vielleicht das Pulver, und wir müssen aber unseren Glauben das Wasser dazugeben, und der Mix macht's. Also die Formel ist, Jesu Erlösungswerk für dich plus dein Glaube ist gleich Erlösung. Vertrauen ist wichtig, weil Beziehung beruht auf Vertrauen. Und der Hebräerbrief ermutigt uns und die Empfänger des Briefes, auf Jesus zu vertrauen und ihn nicht loszulassen. Er ist der Schlüssel zu Ruhe und zu Frieden. Der Autor zitiert den Psalm 95, in dem der Psalmist seine Generation daran erinnert, was mit der Exodus-Generation, also dieser Generation, die aus Ägypten befreit wurde, passiert ist. Im 1. Korinther 10, Vers 11 schreibt uns Paulus: Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns. Also ihre Erfahrungen mit Gott ist eine geistliche Illustration für geistliche Erfahrungen, die wir heute mit Gott haben. Im Kapitel 3 hat er geschrieben in Bezug auf die Ruhe, im Kontext damals das verheißene Land, das für uns ein Bild ist auch. In Vers 18, Kapitel 3, hat er geschrieben: Welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Also Unglaube und Ungehorsam ist parallel, und das Resultat davon ist Unfriede, keine Ruhe. Und dieses Thema wird jetzt im Kapitel 4 weitergeführt mit einer weiteren Warnung. Im Vers 1 schreibt er: Lasst uns nun dafür sorgen, oder wörtlich eigentlich: Fürchten wir uns nun, das klingt schon ein bisschen ernsthafter, oder? Dass wir nicht etwa, da wir die Verheißung, in seine Ruhe einzugehen, noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Lasst uns darauf Acht haben, dass wir diese Ruhe in Jesus nicht verpassen. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Sie haben die Verheißung gehabt auf ein Land voller Ruhe. Wir haben die Verheißung auf Ruhe und Frieden mit Gott und Rettung und Segen in Jesus Christus. Aber das gehörte Wort nutzte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Es ist dann wie Kaffeepulver ohne Wasser oder wie ein Geschenk, das du dann da auspackst. Da hast du nichts davon. Vers 3, wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Wir haben Gottes Wort, wir haben Gottes Verheißung. Das ist ein Riesenschatz, das hat ein Riesenpotenzial. Aber wie wir darauf reagieren, bestimmt, ob es uns persönlich etwas nützt oder nicht. Im Gleichnis vom Seemann, das Jesus erzählt hat, oder eigentlich ist es ein Gleichnis von verschiedenen Böden, von Herzensböden eigentlich. Da bleibt der Same von Gottes guter Nachricht in den harten, in den seichten, in den abgelenkten Herzen fruchtlos. Aber von dem guten Herzensboden heißt es, es brachte hundertfache Frucht. Lukas 8, Vers 15, das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen, also aufrichtigen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Also das Wort, die Verheißung Gottes nicht nur hören, sondern sie aufnehmen, annehmen, sie ausleben oder wie Jakobus uns gesagt hat, die nicht nur Hörer sind des Wortes, sondern auch Täter. Vers 3 weiter. Wie er gesagt hat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von Grundlegung der Welt an geschaffen waren. Also das Potenzial, die Möglichkeit, das Angebot war da, aber nicht aus eigener Kraft, nicht aus eigener Leistung, sondern Gott hat es bereitet. Aus Gnade, nicht weil sie es verdient haben, als Geschenk. Und die Israeliten damals hätten Gott einfach vertrauen können und Schritte im Glauben auf seine Verheißung machen können und sie hätten die Ruhe im verheißenen Land genießen können. Und dasselbe gilt für uns heute geistlich. Israels Geschichte illustriert uns diese Wahrheit. Und seht hier, Gott spricht hier von seiner Ruhe. Unsere Ruhe ist nach seinem Vorbild. Denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Warum hat Gott das getan? Weil er müde war und die Erschaffung der Welt so anstrengend war? Weil er eine Pause gebraucht hat? Nee. Weil alles vollbracht war, was er sich vorgenommen hat. Er war fertig. Er hatte nicht nötig, mehr zu tun und so ruhte er von seinen Werken. Und das hat er auch für uns zu unserem Vorbild getan. Vers 5 und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind. Die Exodus-Generation zur Zeit Mose, für die Adressaten dieses Briefes zu ihrer Zeit waren es die jüdischen Leiter. Und mit ihnen viele Juden der Generation Jesu, viele Hebräer. Vers 7, er bestimmt wieder einen Tag, ein Heute und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Also es gilt für jede Generation neu. David ermahnt die Menschen seiner Zeit damit, 400 Jahre später. Vers 8, denn wenn Josua, das war der Leiter von Israel zur Zeit der Landnahme, und übrigens Jesus, der Name Jesus und Josua ist derselbe Name, heißt Jahwe ist Errettung. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, also nicht nur in die relative Ruhe im verheißenen Land, die illustriert unsere Ruhe, sondern in die ultimative Ruhe. Das Wort bedeutet eigentlich so viel wie Sabbatruhe. Der Sabbat oder der Schabbat ist Teil des zeremoniellen Gesetzes Israels, ist ein Bild, das in Jesus erfüllt worden ist. Denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er, das heißt König David, danach nicht von einem anderen Tag geredet haben, 400 Jahre später. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig, also auch dem Volk Gottes heute. Eine Ruhe von ihren Werken nach dem Vorbild Gottes. Aber nicht, weil sie ihr Werk vollendet haben, sondern weil Jesus sein Werk für sie, für uns vollendet hat. Es ist ein super Deal. Was wir bringen ihm unsere ganze Schuld. Das ist unser Beitrag. Und er versorgt den ganzen Rest. Ist nicht großartig? Wir bringen ihm unsere Schuld und er rettet uns. Er hat alles andere getan, was nötig ist. Jesus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Das ganze Erlösungswerk ist vollbracht. Es ist ein unverdientes Geschenk für uns. Es ist Gnade. Es bleibt nichts mehr übrig für uns zu tun, außer es anzunehmen und uns dieser Gnade anzuvertrauen. Jesus ist unser Sabbat. Er ist die Erfüllung. Wenn wir ihn haben, dann müssen wir, dann muss ich nichts mehr beitragen. Ich muss mich nicht mehr selbst erlösen. Ich muss nicht mehr meine Schuld abarbeiten. Ich muss mich nicht mehr zu Gott hinarbeiten. Ich muss mir seine Annahme oder seinen Segen nicht mehr verdienen. Jesus hat es schon für mich getan. Es ist vollbracht. Für uns ist es Sabbat, Ruhe. Wir können ruhen in ihm. Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, also die Ruhe, die Jesus anbietet, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen. Unsere Erlösung, unsere Annahme bei Gott ist sicher. Ich muss nichts mehr leisten. Ich muss nicht mehr Wallfahrten gehen. Ich muss nicht mehr spenden. Ich muss keine Almosen geben. Ich muss nicht mehr den Sabbat halten oder irgendwelche Sabbataufzüge, die gibt's auch nicht mehr für mich. Keine Haarlängen, keine Rocklängen mehr, keine Fastengebote, keine vorgegebenen Gebetszeiten, keine vorgegebene Anzahl von Kapiteln, die ich in der Bibel lesen muss, keine Rituale, keine Meditationen, keine Traditionen. Es ist vollbracht. Fertig. Das Hamsterrad ist vorbei. Kein religiöser Stress mehr. Ich bin frei. Frei für die Beziehung mit meinem Schöpfer zu genießen. Also ich kann durchschnaufen. Ich kann ruhen. Danke, Jesus. Und das bringt so eine Sicherheit, so eine Zuversicht für meine Beziehung mit Gott. Weil eine versöhnte Beziehung mit Gott nicht mehr abhängig ist von mir, sondern von Jesus allein. Deshalb kann ich selbst, wenn ich versagt habe, selbst wenn ich gefallen bin, selbst wenn ich auf die Nase gefallen bin, wenn ich gestolpert bin, wenn ich gesündigt habe, wenn ich in Seelennot bin, wenn ich angefochten bin, wenn ich versucht bin, kann ich mit Zuversicht hinzulaufen zu seinem Thron der Gnade, damit ich Hilfe finde zur rechten Zeit. Steht am Ende dieses Kapitels hier. Und das ist so wertvoll, dass wir mehr Zeit mit dem Vers verbringen wollen. Nächste Woche. Aber das ist so wunderschön. Du kannst, gerade wenn du es nötig hast, mit Zuversicht hinzulaufen zum Gnadenthron. Gerade wenn du es versemmelt hast. Wenn du Hilfe brauchst. Nicht erst, wenn du zuerst wieder mal eine Woche brav deine stille Zeit gemacht hast und vielleicht tagelang geweint hast und Buße getan hast und gebetet hast und ganz viel geleistet hast. Wir denken oft so. Na, dieser Vorhang, der die Sünder von der Gegenwart Gottes getrennt hat im Tempel, der ist zerrissen, als Jesus gestorben ist. Und wir sind so gesetzlich geprägt, dass wir gerne diesen Vorhang wieder zunähen. Und unser Versagen erstmal wieder irgendwie selber ausbügeln wollen und wieder gut machen wollen, uns wieder irgendwie hocharbeiten wollen, bis wir wieder Zuversicht haben, zu Gott zu kommen. Und das ist völliger Blödsinn. Nee, nicht erst, wenn ich wieder eine Woche brav war und meine stille Zeit gemacht habe und was immer viel gebetet habe, viel geweint habe. Nee, du kannst jetzt gleich sofort im selben Moment, ohne dass du irgendwas leisten musst, gerade wenn du Hilfe und Barmherzigkeit und Gnade nötig hast, kannst du gleich sofort zu deinem Papa im Himmel laufen mit Zuversicht, wie ein dreckiges Kind zum Papa. Und du kannst dir 100% sicher sein und du kannst 100% wissen, ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wertgeschätzt, ich bin gesegnet von meinem Schöpfer. Wegen Jesus. Es ist unabhängig von mir. Das ist wunderbar. Es gibt so eine Geschichte und die alten Hasen kennen die und die mein Buch gelesen haben, in ihm kennen sie auch. Eine Geschichte von zwei Jungen, die sich in die Schule einschreiben lassen wollen. Und die Schulsekretärin fragt den ersten, na, wann bist du denn geboren? Und er sagt, ja, am 25.03.2017. Und er fragt seinen Bruder, wann bist du geboren? Am 30.08.2017. Und die Sekretärin sagt, hey, Moment mal, da stimmt was nicht. Und die Jungs sagen, ja, ehrlich gesagt, einer von uns beiden ist adoptiert. Und sie fragt, welcher von euch? Und sie sagen, wir wissen es nicht. Wir haben den Papa gefragt und er hat gesagt, ich habe euch beide so lieb, dass ich es vergessen habe. Und Gott ist natürlich nicht vergesslich. Aber es gilt für uns. Wir sind in Christus, in Jesus adoptierte Kinder Gottes. Und wir erben mit ihm den ganzen Segen, den Gott für uns hat. Wir sind bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und der Vater liebt uns und nimmt uns an wie Jesus. Nicht wegen uns, sondern wegen ihm allein. Und darin können wir Frieden haben. Und darin können wir ruhen. Und dann aus dieser Ruhe, aus dieser Sicherheit heraus, darf ich mit Gott leben und Jesus nachfolgen und mich von ihm gebrauchen lassen und viele gute Dinge tun. Aber aus der Ruhe heraus, aus der Beziehung heraus, aus dem Segen heraus, nicht um irgendwas zu verdienen, weil ich habe schon alles in Jesus. Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken, wie Gott von seinen eigenen in der Schöpfung. Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Ruhst du schon in Jesus? Oder versuchst du dir noch immer aus eigener Anstrengung, durch eigene Leistung, irgendwas von Gott zu verdienen? Hey, das ist Stolz, wenn wir das tun. Das ist Sklaverei. Das dürfen wir bekennen. Das dürfen wir an seinem Kreuz lassen. Und wir dürfen eintreten in die Ruhe Jesu. Es ist Sabbatzeit für uns, für alle Ewigkeit. So wie Gott am siebten Tag geruht hat und seither immer noch, siebte Tag dauert immer noch an. Es ist Ruhezeit in Jesus für uns. Er hat gesagt, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, also spannt euch mit mir zusammen und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, es braucht ein bisschen Demut, seine eigenen Werke, seine eigenen religiösen Leistungen und seine eigene Selbstgerechtigkeit loszulassen. Und so wie Paulus sagt, es als Dreck, als nutzlos zu achten. Aber lern von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Frieden mit Gott, das ist es wert. Wünschst du dir das? Dann lauf zu Jesus. Die Einladung steht. Die Tür ist offen für dich. Und dann heißt es jetzt weiter im Vers 12, denn das Wort Gottes, also im Kontext dieser Ermahnungen aus dem Alten Testament, die Vorbilder aus dem Alten Testament, aber es gilt natürlich für die ganze Bibel. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es entfaltet eine geistliche Kraft. Der Heilige Geist wendet es immer wieder neu auf unser Leben an, in neuen Situationen. Er spricht uns immer wieder neu an durch Gottes Wort. Es ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das ist die Nahverteidigungswaffe der Römer. Alle haben die gekannt damals. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele, Psyche und Geist. zwischen dem, was menschlich, was emotional, was rational ist und dem, was geistlich ist. Sowohl der Gelenke als auch des Markes, von dem, was wir von außen wahrnehmen können und dem ganz tiefen Verborgenen. Na, manchmal sind wir Heuchler, manchmal betrügen wir uns sogar selbst. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. In der Elberfelder steht es so, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Es ist so wichtig, dass nicht wir das Wort Gottes richten und sagen, ah, das gefällt mir nicht, sondern dass wir uns von Gottes Wort richten oder beurteilen lassen. Dass wir zulassen, dass Gottes Wort unsere Gedanken, unsere Motivationen, unsere Einstellungen prüfen lassen. Vers 13, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Gott hat voll den Durchblick. Wir sind so gesegnet, dass Gott nicht schweigt, sondern dass er zu uns spricht in einer Form, die wir verstehen können, die wir aufbewahren können, die wir lesen können. Es ist so ein Schatz, Gottes Wort. Im Psalm 119, Vers 127, schreibt der Psalmist, ich liebe deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Es ist wertvoller als das Wertvollste in dieser Welt. Vers 167, meine Seele hat deine Zeugnisse befolgt und ich liebe sie sehr. Es ist so ein Schatz. Und wir sind so gesegnet, dass wir Gottes Wort, die Bibel, so verfügbar haben in unserer Sprache. Ich meine, wir haben so viele Übersetzungen, wir können in jeden Bücherladen gehen und es kaufen und es lesen oder es uns runterladen auf eine App. Es ist so verfügbar. Das ist ein Schatz. Es gibt Kulturen, es gibt Sprachen, wo es noch nicht verfügbar ist. Geschwister arbeiten dran, von Wycliffe, Bibelübersetzern und so weiter, auch ihnen Gottes Wort zu bringen. Aber wir haben es so verfügbar. Paulus schreibt dem Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ist nicht gut? Für jedes gute Werk zugerüstet. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Also es ist so wichtig, dass wir diesem Skalpell Gottes unser Herz öffnen. Dass der Heilige Geist diesen Krebs, der uns zerstört, in unserem Herzen rausschneiden lassen. Dass wir ihn an unseren geistlichen Augen, unseres Herzens operieren lassen. Dass wir geistig klar sehen. Dass wir die Dinge so sehen, wie er sie sieht. Dass wir andere Menschen so sehen, wie er sie sieht. Hey, eine gelungene OP ist ein Segen, oder? Wenn du frei bist von Krebs. Und ich denke an eine liebe Freundin aus Amerika, die ist früher mit so dicken Aschenbechergläsern herumgelaufen und ohne Brille, wenn ich so nah vor ihr gestanden bin, hat sie gesagt, ich sehe, dass da jemand vor mir steht, aber ich weiß nicht, ob das du bist oder sonst wer. Ich kann es nicht erkennen, so schlecht waren ihre Augen. Und dann hat sie die lasern lassen und damals war das echt noch Pionierarbeit, heute ist es ja fast normal und sie braucht seither keine Brille mehr und sie hat mir gesagt, hey, ich danke Gott jeden Tag dafür, es ist wie ein neues Leben, ich bin wie neugeboren. dieses geistliche Heil, diese geistliche Klarsicht wünsche ich mir und euch. Damit segne euch und uns, unser wunderbarer Herr. Also öffnet euch seinem Wort, seinem Geist. Nehmt es auf in euer Leben. Ich glaube, die wichtigste Disziplin im Leben eines Christen ist, betend durch die ganze Bibel zu lesen, einfach systematisch durchzulesen. Fang in den Evangelien an und dann durchs Neue Testament und durchs Alte Testament. Oder ich lese so, dass ich ein Kapitel aus dem oder ein Buch aus dem Neuen Testament lese und dann ein Buch aus dem Alten, dann das nächste aus dem Neuen, das nächste aus dem Alten. Es gibt Bibellesepläne, wo du einen Abschnitt aus dem Neuen liest und einen aus dem Alten und dann kommst du in einem Jahr oder in zwei Jahren durch die ganze Bibel. Aber mach das, lies systematisch durch die Bibel mit einem offenen Herzen, mit einem betenden Herzen. Sprich mit ihm über das, was du liest. Sag ihm, Herr, sprich mich an durch dein Wort, sprich du in mein Leben. Die Bibel spricht auch davon, dass wir nachsinnen oder meditieren über sein Wort. Psalm 1 heißt es, ich sinne nach, ich denke nach über dein Wort Tag und Nacht. Und wir können auch studieren, wir können in die Tiefe graben. Das kann jeder für sich machen und wir machen es gemeinsam sonntagmorgens im Gottesdienst. Aber setzt euch Gottes Wort aus, setzt euch ja, seine Wahrheit aus. Öffnet euch dem Wort Gottes. Lasst es zu, dass es euch lehrt und ermutigt und stärkt, aber auch, dass es euch ermahnt und zurechtweist auf dem rechten Weg. Es ist ein Werkzeug in der Hand des Heiligen Geistes. Und ich bete vor allem, dass Gott dir heute ganz große geistliche Klarheit schenkt darüber, auf wen du vertraust in deinem Leben. Nicht auf wen du vorgibst zu vertrauen, sondern auf wen du wirklich vertraust. Und dass Gott dir Klarheit gibt über die nächsten Schritte. Und ich bete, dass der Heilige Geist dir Jesus groß macht. Denn dafür hat er diesen Brief an uns geschrieben. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass es lebendig ist, dass es operiert an unserem Herzen. Danke, dass wir es so verfügbar haben. Vater, gib uns einen Hunger nach deinem Wort. Wie der Psalmist schreibt, Herr, dass wir es lieben. Dass wir hungern und dürsten nach mehr von dir, dich besser zu kennen. Und Jesus, ich danke dir, dass wir ruhen können in dir heute Morgen. Dass egal was passiert ist diese Woche, dass wir als deine erlösten Kinder hier sein dürfen. Einfach weil wir dir vertrauen. Dass alles gut ist zwischen uns. Dass wir geliebte, angenommene, gesegnete Kinder Gottes sind. Nur wegen dir, Jesus. Dafür sind wir so dankbar. Segne uns, Vater, mit dieser Gewissheit und mit diesem Vertrauen auf dich allein. Darum bitte ich dich in Jesu Namen.